Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf den südamerikanischen Kontinent, in ein Land voller Abenteuer. Ob Amazonas oder Andengipfel, ob Millionenmetropole oder Salzwüste, Bolivien bietet sehr vieles. Wir bieten heute eine Entdeckungstour quer durch Bolivien. Auf der Sonneninsel im Titicacasee erfahren wir, dass die Inkas aus dem heutigen Bolivien stammen. Und wir treffen Familien, die auf dem See leben, nämlich auf schwimmenden Schilfrohrinseln. Mit dem Allradjeep geht es dann hinauf auf fast 5000 Meter zu Geysiren, Vulkanen und in eine Salzwüste. Und wir schweben mit der Seilbahn über La Paz, eine der höchstgelegenen Millionenstädte dieser Welt. Ja, spannende Gäste dieser Radioreise, wie dieser hier unter anderem.
Culiacanacas, Jilatanacas. Bienvenidos, hermanos y hermanas.
Bienvenidos. Wir starten gleich unseren Flug in die Anden Südamerikas, um in der größten Stadt Boliviens zu landen. Die Radioreisehörer sind bei uns wie immer First Class eingecheckt. Also, bis gleich und ganz viel Spaß.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute entdecken wir Bolivien. Der Andenstaat Südamerikas hat rund 12 Millionen Einwohner und ist etwa dreimal so groß wie Deutschland. An Bolivien grenzen so namhafte Reiseländer wie Brasilien, Peru, Paraguay, Chile und Argentinien. Doch touristisch ist Bolivien noch vergleichsweise unbekannt. Völlig zu Unrecht finden wir, denn dieses farbenfrohe Land zwischen Amazonas-Dschungel und Andengipfel ist nicht nur günstig, sondern auch recht sicher zu bereisen, ob per Individual- oder Gruppentour. Die Menschen, sie sind freundlich, hilfsbereit, offen und stolz, wenn man sich für ihr Bolivien interessiert. Wir starten unsere Tour nun in La Paz, Regierungssitz und wichtigste Stadt des Landes, berühmt wegen seiner Höhenlage. Der Flughafen im benachbarten El Alto liegt auf gut 4000 Meter Höhe. 4000 Meter Höhe heißt also, der Landeanflug geht schneller als beispielsweise in Hamburg. El Alto und La Paz bilden mitten in den Anden eine Metropolregion mit mehr als 2,5 Millionen Einwohnern. Vor allem junge Menschen zieht es in diese Großstadt, um hier Geld zu verdienen und sich eine bessere Zukunft aufbauen zu können. In La Paz treffen wir uns gleich mit Gerd Franke. Die Einheimischen nennen ihn ganz liebevoll Gustavo. Er kam schon als Jugendlicher nach Südamerika und lebt seit rund einem halben Jahrhundert hier. Kaum eine Frage, die er nicht beantworten kann. Deswegen sind seine individuellen Städtetouren auch sehr, sehr beliebt. Also, vamos nach La Paz.
Dame la mano, vamos todos a soñar con La Paz.
Was ich euch bieten möchte, ist ein bisschen zu erzählen, wie diese Stadt La Paz in Bolivien der höchstgelegene Regierungssitz, muss man sagen, denn Hauptstadt ist es ja nicht. Ich nehme euch einfach mal so bei der Hand und wir stürzen uns ins Getümmel dieser wunderschönen Stadt. La Paz, Ciudad Maravillosa, der offizielle Titel. Die Stadt liegt in einem riesigen Kessel, der mittendrin im Altiplano, das ist das bolivianische Hochland, das etwa auf einer Höhe von 4000 Meter sich hinwegstreckt vom Titicacasee bis zum Salzsee Salar de Uyuni. Und da mittendrin eben, wie man hier auch sagt, La Hoyada, also ein riesiges Loch. Und dieses Loch ist gefüllt bis zu den Rändern mit Stadt. Und da wohnen etwa 1 Million Menschen drin und tümmeln sich da und arbeiten hier. Und es ist eine sehr geschäftige Stadt. Gerade der zentrale Bereich ist also verkehrsmäßig ein absolutes Chaos und Gehupe. Und ewig gibt es hier Demonstrationen und Proteste und Märsche. Die sind dann meistens sehr, sehr laut. Da wird geböllert und geknallt und gerufen. Also wenn man sich das anguckt, dieses Riesental, auf Aymara genannt Chuquiago Marca, La Paz auf Spanisch dann, der Friede, das unterscheidet sich, was die Höhenlagen angeht. Das Zentrum liegt etwa so auf 3600 und dann die südliche Zone, tiefer gelegen, wo die hübscheren Häuser so stehen, die vornehmen, das liegt so auf 3300, ein Tick wärmer. Und dann an den Rändern hinauf geht es bis auf 4000. Und dort grenzt dann die Stadt direkt an El Alto. El Alto heißt der Hohe, dort ist auch der Flughafen. Und das ist die Nachbarstadt oder die Zwillingsstadt, könnte man auch sagen, mit 1,3 Millionen oder 1,5 Millionen, wer weiß das schon. Die letzte Volkszählung war vor 10 Jahren und keiner hat so richtig den Überblick. Der riesige Unterschied zwischen diesen beiden Städten ist einmal das Ethnische, weil dort oben hauptsächlich Aymara leben. Aymara und Quechua sind die beiden großen Ethnien in Bolivien, auch mit ihren eigenen Sprachen, abgesehen vom Spanisch, was an sich überall gesprochen wird. Die Stadt oben ist flach. Ganz im Gegensatz zu La Paz selber, wo es dauernd rauf und runter geht. Ja. Das ist dieser Riesenunterschied. La canción de la Paz. Also es ist eindeutig, das Erste, was man sich in La Paz anguckt und wo man mitmacht, ist Seilbahnfahren. Da bekommt man einen Überblick und einen Eindruck von der Stadt. Und dabei eben auch hinauffahren zum Alto, wo man dann also die Übersicht hat und die ganze Stadt eben zu seinen Füßen hat, unter sich liegen, sehen, beobachten kann. Por la paz y la esperanza, somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man kann Einzeltickets kaufen. An jeder Station gibt es eben die Schalter. Und man kann sich da auch meinetwegen eine Tour zusammenstellen lassen. Wenn man sagt, also ich möchte jetzt 3-4 Bahnen fahren, dann kann man sich so ein Ticket dafür kaufen. Sinnvoller ist es aber, wenn man sowieso mehr und länger fahren wird, dass man sich so eine Karte kauft. Kostet 30 Bolivianos, das sind 4 Dollar in etwa. Und dafür hat man dann 15 Bolivianos Kredit und so, man kann da immer wieder nachladen. Und man muss sich dann nicht mehr darum kümmern, dass man auch wieder eine Einzelkarte, weil es doch nicht gereicht hat und so. Also das ist sehr einfach für jeden Touristen. Da ist dann auch ein kleiner Plan drauf, wie die Bahnen so miteinander verkuppelt sind und wo die Umsteigestationen sind und welche Farben wohin führen. Und das kann jeder für sich einfach machen.
Machen wir natürlich. Seilbahnfahren über den Dächern von La Paz. Dabei die tolle Aussicht genießen und jede Menge Infos bekommen. In einer Gondel auf rund 4000 Meter Höhe in den Anden Südamerikas. Die Radioreise mit Alexander Tauscher sagt Bienvenido und meldet sich heute aus Bolivien. Bolivien ist ein Land, das zu den weniger bereisten Gebieten Südamerikas zählt und damit noch als Geheimtipp gilt. Denn Bolivien hat sehr viel zu bieten. 6000 Meter hohe Andengipfel, ebenso wie fruchtbare Anbaugebiete leckerer Südfrüchte bis hin zur schier undurchdringbaren Dschungel. Vulkane, Flüsse und Lagunen, die für tolle Fotos sorgen und dazu noch farbenfrohe Trachten von stolzen Volksgruppen, die hier schon immer heimisch gewesen sind. Seit Evo Morales an der Macht ist, haben die Ureinwohner nicht nur ihre Stimme im Parlament zurückbekommen, sondern sitzen heute noch in der Regierung und bestimmen mit, wo es für Bolivien hingehen soll. In diesem Land erlebt man, so denke ich, Südamerika von seiner originalen, ursprünglichen Seite. Und das oft auch ohne viel Touristenrummel. Dabei wird man eben als Gast in Bolivien herzlich empfangen und das Preis-Leistungs-Verhältnis für Reisende ist im Vergleich zu Peru oder auch Chile wesentlich günstiger. Wir bleiben weiter in La Paz und begleiten hier Gerd Franke auf seiner City-Tour, Gustavo auch genannt, und zwar in einer Seilbahngondel. Für Touristen das ideale Fortbewegungsmittel, um eben die Millionenmetropole La Paz und El Alto zu erkunden. Gustavo, wie ihn eben die Bolivianer so liebevoll nennen, wird recht ausführlich über dieses Für und Wider der Seilbahn sprechen und das vor allem auch aus Sicht der Einheimischen in Bolivien. Das alles jetzt begleitet von einem Lied für La Paz und Canción para La Paz. Viel Spaß.
Que se borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo.
Also ein richtiges Seilbahnnetz haben wir hier von 10 Bahnen, die alle ihre Farben haben und so sitzen wir im Moment in der silbernen und es gibt noch eine grüne und eine gelbe und eine blaue und eine orangene und so weiter. Das ist wie ein Kreis auf der einen Seite und in diesen Kreis stoßen hinein und heraus verschiedene Linien wiederum, die dann auch die beiden Städte El Alto, wo wir jetzt gerade sind, auf 4000 Meter und da unten das Loch sozusagen La Paz miteinander verbindet. Es gibt ja viel Arbeitsfluss, das heißt also Bevölkerung von El Alto, die in La Paz arbeitet und mit den Bahnen eben runterfährt. Und seitdem es die gibt, geht das natürlich alles sehr, sehr viel schneller.
Camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos.
Diese Stadt ist, also La Paz und El Alto, ewig verstopft durch die Minibusse. Und heute hat man eben die Wahl, die Alternative mit der Bahn zu fahren. Was leider, muss ich sagen, immer wieder zu wenig Menschen nutzen hier. Die einzelne Fahrt kostet 3 Bolivianos, also das ist ein Drittel Euro etwa. Und wenn man dann umsteigt, kostet es nochmal 2 dazu, also es ist nicht die Welt. Und der Minibus kostet halt ein bisschen weniger und bringt mich vielleicht auch vor die Haustür, wo ich hin will. Ich muss also nicht noch ein Stück zu Fuß nachher laufen von der Station bis nach Hause. Und die Städte hier in diesem Land sind wahnsinnig bequem. Ne? Also bloß kein Schritt zu viel. Und da ist der Vorteil der Minibusse einfach der, dass du überall an jeder, nicht nur Ecke, sondern einfach mitten unterwegs ein- und aussteigen kannst. Die halten überall. Es gibt keine Haltestellen. Und das ist eben mit der Seilbahn halt anders. Und dadurch, so stelle ich mir das mal vor, sagen sich die Leute, nee, dann fahre ich eben doch nicht mit der Bahn. Als wenn sie das nicht so richtig schätzen würden, wie bequem und gemütlich man hier eigentlich so sitzt. Und dann noch der Ausblick, ne? Bueno, die Idee gab es schon länger. Aber niemand hatte irgendwie die Macht, noch das Geld, um das so zu erbauen. Und dann kam die Regierung von Evo Morales 2006 und er wollte davon am Anfang auch nichts wissen, denn das war ja die Idee, die ursprüngliche von einer oppositionellen Partei oder Politikern. Evo kam aber dann später auf den Trichter, das ist irgendwie populär, wenn er das hinkriegen würde. Und so kam er also mit Doppelmayr ins Gespräch, also Doppelmayr ist der Erbauer dieser Bahn aus Österreich. Und dann ging das los und 2014 hatten wir dann die ersten drei Bahnen laufen. Kurz vor den Wahlen damals. Ja, das hat also genau so hingehauen. Jedenfalls die rote und die gelbe fing schon vorher an. Ich saß da mal in einem Bus, wo dann also darüber diskutiert wird, wie wirst du denn wählen bei den nächsten Wahlen in zwei Wochen und so. Und da hat es geheißen, naja, wir müssen ihn ja wieder wählen, sonst nimmt man uns die Seilbahn wieder weg. Weil das ein Erfolg gewesen ist, hat sich dann also dazu entschlossen, halt so ein ganzes Netz aufzubauen. Während wir uns, ja klar, freuen, dass wir überall von oben reingucken können, sind die, die unten wohnen, natürlich nicht begeistert. Wer sich das leisten konnte oder wer genügend finanzielle Kräfte hat, der konnte sich natürlich versuchen zu wehren, aber im Endeffekt hat das nichts genützt. Im Großen und Ganzen wurde das durchgezogen ohne größere Verzögerungen. Und natürlich gibt es dann von der Seite her eben auch Leute, die also absolut nicht begeistert sind von der Bahn. Ja.
Also Besucher sind auf jeden Fall begeistert von diesem Seilbahnnetz in La Paz. Außer vielleicht derjenige, der etwas an Höhenangst leiden sollte. Man gleitet doch sehr, sehr hoch über den Dächern und auch diesen wuseligen Straßen der Metropole. Und vor allem, man kommt sehr schnell von A nach B und behält stets den Überblick in dieser lebhaften Andengroßstadt hier in Bolivien. In Farbe und Stereo und heute mit Lamas und dem Klang von Panflöten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher auf Entdeckungstour durch Bolivien. Diesmal hefte ich mich einfach mal akustisch an die Fersen von Dritt und Fred, denn die sind in Südamerika inzwischen fast schon zu Hause, die beiden. Die Andenmetropole La Paz und El Alto, die wächst, wächst und wächst. Vor allem junge Menschen zieht es in diese Stadt, in diese Metropolregion auf der Suche vor allem nach Wohlstand und Bildung. Mehr als 5000 Studenten lernen allein an der staatlichen Universität in El Alto. Dazu gibt es zahlreiche private Schulen und auch Unis in La Paz. Andere kommen, um einfach Geld zu verdienen. Überall auf den Straßen wird etwas verkauft. Tausende Taxis und Minibusse fahren wild durcheinander. Dazwischen Fußgänger und Lieferwagen rund um diese zahlreichen Märkte. Ein wirklich wildes Treiben aus Stimmengewirr und bunten Eindrücken. Doch unser Stadtführer erkennt natürlich auch ruhige Ecken von La Paz, historische Gebäude und Aussichtspunkte für Panoramafotos. Von der Besatzung der Spanier über den Freiheitskampf unter Simón Bolívar. Wer auch daran Interesse hat, einfach fragen, denn Gerd Franke gibt beim Stadtrundgang auch gerne einen geschichtlichen Abriss Boliviens. Dazu Einblicke in das tägliche Leben, Gewohnheiten und Rituale, die schon lange vor den Spaniern fester Bestandteil dieser Kultur waren und bis heute auch sind. Wirklich empfehlenswert, doch macht so viel Input irgendwann auch mal hungrig. Na gut, dass Gerd dann auch noch weiß, wo man den besten typischen Snack der Stadt bekommt.
Wer also hier nach La Paz kommt, der kann sich gerne bei mir melden und ich würde jedem dann auch so eine Tagesstadttour anbieten. Dabei fährt man mit den Seilbahnen und auf der Tour selbst, der Rundgang durch die Stadt, durch die zentrale Zone, so ein bisschen das Koloniale, soweit es noch besteht, Aussichtspunkte und Märkte, ja, Obst- und Gemüsemärkte, Fischmärkte, Blumenmärkte. Es heißt immer, da sei gefährlich und da wird man überfallen und beklaut und. Aber ich bin da schon so oft gewesen und eben auch gerade mit Touristen. Und bisher habe ich da nichts zu beklagen gehabt. Dann haben wir den sogenannten Hexenmarkt. Es ist dort, wo all die Dinge gekauft werden, die die Schamanen, die Yateris, die Amautas, die Berater einkaufen für die spirituellen Zeremonien. Also während man zum Yatiri geht, auch um sich so spirituell zu reinigen zu lassen und eine Zeremonie eben macht und vielleicht auch, weil man das Gefühl hat, irgendwie laufen meine Geschäfte nicht oder es funktioniert nicht so mit meinem Partner, vielleicht hat mich da irgendjemand verwünscht. Oder verflucht sogar, noch schlimmer, nicht wahr? Dann geht man eben dorthin und lässt sich von den Kokablättern halt sagen, was ist denn da Sache? Und wenn da tatsächlich jemand einem was Böses wünscht, nicht wahr? Dann ist der Yatiri dafür zuständig, dich davon zu befreien. Es ist ja so, dass die Leute hier grundsätzlich an sowas glauben. Auch Leute so mitten in der Stadt, von denen man das gar nicht so erwarten würde. Es ist nicht nur die rein indigene Bevölkerung. Auf der anderen Seite sind sie ja alle sehr katholisch. Also früher, muss man ja sagen, während der Kolonialzeit, waren natürlich solche Zeremonien also total verboten. Ja, wir hatten hier auch in Bolivien, also in ganz Lateinamerika, eine Art Inquisition gab's. Diese Prozeduren, dieser alte, überlieferte, traditionelle Glaube der indigenen Bevölkerung war etwas, was man dann halt heimlich weiterführte. Und heutzutage ist es natürlich alles sehr, sehr offen und auch da hat sich die katholische Kirche doch sehr angepasst. Ja, es geht ja ums Wohl der Menschen. Je nachdem, was für ein Interesse der Besucher so hat, man macht Vergleiche, wie ist das in Europa, wie sieht das dort aus, was passiert hier. Das Geschichtliche, selbstverständlich auch Kolonialzeit, davor die Zeit und die Umgebung. Da ist sehr vieles dabei, zum Beispiel Titicacasee oder die sogenannte und berühmte Todesstrecke, die man mit dem Fahrrad fahren kann. Da geht es auf 1100 Meter hinunter, nachdem man über den Pass von 4700 Meter hinaufgekrabbelt ist. Eine alte Strecke, wo es früher eben sehr viele Unfälle gegeben hat. Heute gibt es auch eine normale Asphaltstraße darunter. Aber diese alte sogenannte Todesstrecke, Camino de la Muerte heißt das, ist inzwischen weltberühmt. Dann haben wir unseren Chacaltaya, da fährt man also mitten ins Gebirge auf 5150 rauf. Dort oben ist noch eine alte Skihütte von einem früheren Gletscher, wo man Ski laufen konnte. Der ist inzwischen weggeschmolzen. Das sind so die Attraktionen hier so direkt in der Umgebung, was der Tourist oder der Besucher an erster Stelle so macht. Und ansonsten genießt er eben auch ja, das Kulinarische hier. Also eins, was man hier sehr traditionell immer meistens so vormittags konsumiert, das sind die sogenannten Saldenias. Das sind gefüllte Teigtaschen aus Maismehl gebacken und drin ist ein bisschen Gemüse und ein bisschen Kartoffeln. Ja, sowas Suppiges, sag ich jetzt einfach mal, und ein Stückchen Fleisch. Und die Tradition ist, dass man das so morgens oder mittags, so 2-3 Stück, so je nach Hunger, für sich so konsumiert. Und die Geschichte ist, dass früher mal zwei Frauen wohl aus Salta, der argentinischen Stadt, nach La Paz gekommen sind und sich dann hier installiert haben an einer Ecke und dann auf der Straße halt diese Teigtaschen verkauft haben. Und die Leute haben das akzeptiert und fanden die gut und das hieß dann, ja gut, komm, lass uns mal eben zu den Saldenias gehen, zu den Frauen da aus Salta. Und der Name ist dann so geblieben. Heute sind es nicht die Frauen aus Salta, sondern es ist die Saldenia, ist also jetzt der Name für das Produkt. Wer keine Saldenia gegessen hat, der ist auch nicht in La Paz gewesen.
Ja, da lachte ja der Gerd. Die Teigtaschen aus Maismehl, die schmecken bestens und da möchte man doch noch länger mit ihm in La Paz bleiben. Aber es geht für uns weiter, nämlich zum Titicacasee. Dieser bildet nämlich die Grenze zwischen Peru und Bolivien und ist von La Paz aus nur gut 2 Autostunden entfernt. Hier gibt es übrigens auf bolivianischer Seite eine heilige Stätte der Inka. Von A wie Australien bis Z wie Zypern und heute B wie Bolivien. Die Radioreise mit Alexander Tauscher mit Eindrücken aus Südamerika. Wir haben den Titicacasee erreicht, der größte Süßwassersee Südamerikas. Er ist 15 Mal größer als der Bodensee und er liegt auch deutlich höher als der Bodensee, nämlich auf 3800 Metern Höhe an der Grenze zwischen Peru und Bolivien. Auf dem See befindet sich die berühmte Isla del Sol, die Sonneninsel, die man per Boot von bolivianischer Seite aus bequem erreichen kann. Es ist ein heiliger Ort und auch Ursprung des Namens Titicaca, wie auch dem wohl bekanntesten Andenvolk, den Inkas. Denn der Legende nach hat auf der Sonneninsel im Titicacasee alles einst angefangen. Wir lassen uns die ganze Geschichte nun von Jorge erzählen. Er gehört zum Stamm der Aymara und lebt auf dieser Sonneninsel. Für Besucher bietet er Rundgänge zum heiligen Felsen der Inka an.
Ustedes bienvenidos aquí a mi tierra.
Ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, dass Sie so weit gereist sind, um uns hier zu besuchen, auf der Sonneninsel.
Recuerdo de aquí de la Isla del Sol.
Jetzt etwas in meiner Sprache auf Aymara. Das heißt auf Spanisch so viel wie: Mein Name ist Jorge und ich wünsche Ihnen schon jetzt eine gute Heimreise zurück von der Sonneninsel. Gut, ich bin Ihr Guide hier auf der Sonneninsel. Zusammen machen wir einen Rundgang zu den Inka-Ruinen samt aller Informationen. Ich zeige Ihnen den heiligen Titicaca-Felsen mit dem Gesicht von Viracocha. Daneben der Platz der Zeremonien und anschließend die Quelle mit dem Wasser der ewigen Jugend in der früheren Inka-Tempelanlage. Allesamt archäologische Stätten auf der Sonneninsel. Dies hier ist die Wiege der gesamten Inka-Kultur Südamerikas. Der Legende nach hat hier alles angefangen. Die Inka-Gottheit Viracocha hat nicht nur Tag und Nacht, Himmel und Erde erschaffen, sondern auch ein Menschenpaar auf der Sonneninsel ausgesetzt. Mann und Frau haben hier gelernt, Felder zu bestellen, Tempel zu bauen, Essen und Kleider anzufertigen, um anschließend die Insel zu verlassen, fruchtbare Gegenden zu suchen und das Reich der Inka zu gründen, von Cusco aus. Viracocha hat auf der Sonneninsel einen Stock fallen lassen. Dieser zeigte gen Norden. Also zogen die Inkas von hier aus Richtung Norden bis nach Cusco, was Hauptstadt ihres mächtigen Reichs wurde. Hier hat alles angefangen. Aus dem heutigen Bolivien stammen die Kulturen der Aymara, Tiwanaku und Inkas. Die Geburtsstunde der Inka war hier am Felsen von Titicaca. Und den sehen wir uns jetzt an. Die ganze Wand hier wird als Titicaca-Fels bezeichnet oder auch Stein der Herkunft, Stein des Ursprungs genannt. In Wirklichkeit heißt es Titicaca. Titi ist der Puma und Carca heißt Fels oder Stein, also Titicaca, der Puma aus Stein. Puma als Symbol für Viracocha, die Gottheit der Inka. Man sieht den Kopf des Pumas mit geöffnetem Maul, die Augen und die Nase. Richtig ausgesprochen, Titicaca. Dieser heilige Ort der Inkas gab dem ganzen See seinen Namen. Die spanischen Eroberer konnten es aber nicht richtig aussprechen und so wurde aus Titicaca Titicaca. Aber korrekt müsste man sagen Titicaca.
Tja, Reisen bildet. Und Radioreisen, ohnehin, wir sind ein echtes Bildungsprogramm. Hatten Sie es gewusst? Na, jetzt wissen Sie es. Wir bleiben deswegen noch weiter auf dem Titicaca-See, denn sowohl auf bolivianischer Seite als auch von Peru aus kann man schwimmende Inseln aus Schilfrohr besuchen. Diese haben diesen hiesigen Familien das Überleben gesichert, auch als Südamerika von den Spaniern eingenommen wurde. Die schwimmenden Inseln der Urus können von der Stadt Puno in Peru aus besucht werden. Und da sprechen wir dann mit einem Familienoberhaupt über das Leben von damals und heute mitten auf dem Titicaca-See. Ein wirklich viel besuchtes und auch oft besungenes Gewässer. Lake Titicaca, oh Lake Titicaca, it's between Bolivia and Peru. Lake Titicaca, oh Lake Titicaca, with waters tranquil and blue. Oh Lake Titicaca, yes Lake Titicaca, why do we sing of its fame? Lake Titicaca, yes, Lake Titicaca, 'cause we really like saying its name. die haben gut gelernt, denn die Gäste haben wohl bei uns genau zugehört. Unser großes Südamerika-Abenteuer. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind diesmal in Südamerika auf großer Entdeckungstour durch Bolivien und machen gerade Halt am höchsten schiffbaren See der Welt. Es ist das größte Süßwasservorkommen in den Anden, auf 3800 Metern Höhe gelegen, der weltberühmte Titicacasee. Die Ureinwohner lebten von den vielen Fischen im See und eine ganz besondere Technik rettete ganze Volksstämme vor Vertreibung und Ausrottung. Nämlich bei den Urus kann man bis heute erfahren, wie sie auf diesem See überhaupt gelebt hatten. Dazu bauten schon ihre Urahnen schwimmende Inseln aus dem hier wachsenden Totoda-Schilfrohr. Jede Familie lebt auf einer Insel, die etwa 20 mal 40 Meter groß ist. Weit draußen auf dem Titicacasee galten diese Inseln als uneinnehmbar und so haben die Urus und andere Familienstämme überleben können damals. Als Besucher fährt man heute per Ausflugsboot zu diesen Inseln, darf die Wohnhütten besuchen, Fragen stellen und wird gebeten, doch eine Kleinigkeit zu kaufen oder auch zu konsumieren. Wer seinen Reisepass mit dabei hat, bekommt gegen eine kleine Spende sogar einen offiziellen Stempel vom Besuch auf dem weltberühmten Titicacasee. Will man doch haben im Pass. Ja, der Boden unter den Füßen, man hört es im Hintergrund ein wenig, der gibt ein wenig nach, nämlich beim Betreten solch einer schwimmenden Insel. Klar, wir gehen ja hier auf mehreren Lagen Schilfrohr. Dazu, man hört es auch gleich, traditioneller Gesang und eine Begrüßung auf Aymara von Eddie. Er ist Oberhaupt eines Familienclans, der schon immer auf dem Wasser dieses Titicacasees lebte.
Maya Paya Simpa, Otate Piyo Tasini, Tatar Mama.
Kulyakanakas hilatanakas one hut tapata karnanakas sumat kuloko hanakam kuchi pumanakar katok tapsum al pachanir al paisata humanak hut tapata ka urus markar.
Auf Spanisch? Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. Denn in unserer Sprache gibt es kein Wort für Freunde, also sind wir alle Brüder und Schwestern. Und wir begrüßen euch aus aller Welt auf unseren schwimmenden Inseln mit offenen Armen. Ich heiße Eddie Duran Lujano, bin 41 Jahre alt und lebe seit meiner Geburt auf dieser Insel, die ich von meinen Eltern übernommen habe. Wir sind 5 Geschwister, alle wohnen auf ihrer eigenen Insel, denn spätestens, wenn man heiratet, baut man bei uns seine eigene Insel für die eigene Familie.
Decidimos independizarnos en cada isla.
Auf einer Insel können 5, 6 oder auch 20 Personen leben, je nachdem, wie groß eben die Familie ist. Zusammen mit Onkel, Tante, Neffen, Großeltern und so weiter und so weiter. Also auf der größten Insel hier leben rund 40 Personen.
30-40 Personen. Ancestralmente vivíamos de la pesca.
Ja, früher haben alle vom Fischfang gelebt, vielleicht noch ein paar Vögel gejagt, aber in erster Linie waren wir alle Fischer. Heute hilft uns der Tourismus, denn mittlerweile gibt es weniger Fischarten im See. Seit man Forellen eingesetzt hat, sind andere ursprüngliche Spezien des Titicacasees verdrängt worden. Also fängt man heute hauptsächlich Forellen, den Andenkerpfling Carachi und Pescheré sowie den Mauri, eine Welsart, und den kleinen Ispi, sieht ähnlich aus wie Sardellen. Für die Konstruktion der Insel benutzen wir die Totora-Pflanze. Das Totora-Schilf wächst hier auf über 11.000 Quadratmetern Fläche. Es gibt also genug davon. Deren Wurzelwerk bilden die Basis einer schwimmenden Insel. Sieht aus wie Torfballen, so 50 bis 80 Zentimeter dick und ca. 1 Meter Durchmesser. Wir nehmen es so, wie es wächst, ganz natürlich.
Eso es naturalmente. ¿Cuándo? Por ejemplo, de abril en esta temporada hasta puede ser hasta octubre.
Und wenn der See wenig Wasser hat, so zwischen April und Oktober, holen wir diese Ballen und binden mehrere davon zusammen. Man braucht ungefähr 15 bis 20 Stück für eine Insel. Diese Torfballen schwimmen, weil im Wurzelwerk der Totora viel Luft eingeschlossen ist. Und obendrauf kommen ja auch noch mehrere Lagen der dicken Totora-Schilfrohre. Das ist die schwimmende Basis. Dann noch die Häuser und fertig ist die Insel aus Schilfrohr. Doch die Arbeit fängt dann erst an und hört nicht mehr auf, denn alle 15 bis 20 Tage muss man stets eine neue Lage Schilfrohr aufbringen, damit die Insel nicht untergeht. Legt man regelmäßig genügend Schilfrohr nach, kann so eine Insel schon 30, 40, ja sogar 50 Jahre lang halten. Eigentlich eine ganz einfache Konstruktion.
Das ist die Konstruktion. Así, ein simples, así.
So, wir lassen den Titicacasee hinter uns und fahren gute 600 Kilometer weit gen Süden, quer durch das bolivianische Hochland der Anden. Unser Ziel heißt nun Sucre, die Hauptstadt Boliviens. Für viele zugleich auch die schönste Stadt des Landes mit ihren weißen Häusern, die noch aus der spanischen Kolonialzeit stammen. Von da aus geht's dann per Radioreise mit uns also auf einen anderen Planeten. Ein anderer Planet. Mit uns ist diese Reise wie immer natürlich kostenfrei. Hier ist Rias, Reise im amerikanischen Sektor, aber im südamerikanischen. Eine Abenteuertour quer durch Bolivien. Alexander Tauscher am Mikrofon folgt gedanklich den Expeditionen von Fred und Britt. Mit gerade einmal 12 Millionen Einwohnern gibt es in Bolivien natürlich viel unberührte Natur zwischen dem grünen Flachland im Amazonasdschungel und den gut 6000 Meter hohen Andenvulkanen. Wer etwas mehr Abenteuer sucht, wird in Bolivien garantiert fündig werden. So ist es auch Marco Birchler ergangen. Der Schweizer, der hatte sich in Land und Leute verliebt, lebt seit vielen Jahren in Sucre. Das gemütliche Sucre ist nämlich Hauptstadt Boliviens und idealer Ausgangsort, um beispielsweise auch zum Salar de Uyuni zu reisen, dem größten Salzsee der Welt. Marco engagiert sich hier für die Entwicklung des Tourismus. Er betreibt eine mehrsprachige Informationsplattform für Reiselustige, verfügt über jahrelange Erfahrung und hat jede Menge Tipps und Kontakte für unvergessliche Erlebnistouren in Bolivien. Und dann sage ich jetzt mal einfach so in Bolivien Grüezi, dem Schweizer, fernab seiner Eidgenossen, wobei die Berge hier ja noch höher als in der schönen Schweiz sind.
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr nach Bolivien gekommen seid und uns hier in Sucre, in der schönsten Stadt von Bolivien, besucht. Ich bin Schweizer, bin Bolivianer geworden, weil ich verheiratet bin mit einer Bolivianerin, die ich vor 26 Jahren hier kennengelernt habe in Bolivien. Ich wohne jetzt seit 15 Jahren hier in Sucre und sage immer, dass kurz und knapp ist, ich habe mich in meine Frau und in den Salzsee von Uyuni verliebt und darum bin ich hier in Bolivien. In der Schweiz habe ich Geografie studiert, Geografie mit Tourismus und Entwicklungszusammenarbeit und Umweltingenieur mit Kultur- und naturnahen Tourismus, um irgendwann mal hier in Bolivien im Tourismus was zu bewegen. Zusätzlich habe ich immer eine Homepage gemacht über Sucre, soysucre.info, auf Spanisch Ich bin Sucre. Wenn ihr mal den Weg findet bis Sucre und hierher kommt, bin ich gerne bereit, für euch eine Tour zu offerieren, euch verschiedene gute Anbieter in Bolivien weiterzugeben oder zu vermitteln, damit man in guten Händen ist. Bolivien ist nach wie vor doch ein bisschen Abenteuer und Bolivien immer dabei ist. Man weiß nie, was passiert. Es ist nicht gefährlich. Trotzdem haben wir manchmal politische Blockaden. Etwas geht wieder nicht, etwas anderes ist abgerutscht. Und so eine helfende Hand zu haben, ich wäre gerne für euch die helfende Hand. Da könnten wir zusammen was ausmachen. Ich habe meine Homepage. Und sonst marco.birschler@soysucre.com und da könntet ihr euch an mich wenden, wenn ihr Lust hättet, eine private Tour organisiert zu haben in Bolivien. Bolivien ist schon ein spezielles Land. Bolivien ist immer noch ein bisschen weiß auf der Karte von den meisten Menschen im Kopf. Bolivien ist speziell, das Land. Es ist nicht gefährlich, müsste man mal sagen. Im Vergleich zu Brasilien, Peru, selbst Chile. Bolivien ist ziemlich ruhig, hat sehr viel zu bieten, sehr viel Dschungel, Amazonasgebiet, das ist das Flachland unten, 400, 500 Meter Höhe. Dann hat es den Altiplano, Das ist ein Flachland in der Höhe, meist 2600 bis 4000 Meter, komplett flach, wie Lüneburger Heide, sage ich für die Deutschen immer. Und dazwischen sind die Täler, das ist eigentlich der kleinste Teil. Wir in Sucre hier sind auf nur 2800 Meter, das ist für Bolivien tief. Die nächste Stadt von hier ist 2,5 Stunden entfernt, ist auf 4000 Meter. Und nachher, ab da, kommt der Altiplano. Und was man wirklich nicht verpassen sollte, ist der Salzsee von Uyuni. Ich sage immer, die billigste Reise auf einen anderen Planeten ist mal hier nach Bolivien zu kommen, den Salzsee von Uyuni und natürlich eine 3-Tages-Reise rundherum zu machen. Und da sieht man schon ein bisschen andere Landschaften. Wahnsinnig schön, beeindruckend. Uyuni ist noch nicht ganz so berühmt, wird selber keine Werbung gemacht. Werbung von Machu Picchu wird gemacht, dass das Magic ist. Und ich sage nein, Machu Picchu ist nicht Magic. Uyuni ist, der Salzsee ist Magic. Das ist bezaubernd. Das ist nicht von dieser Welt. Wenn man nach Uyuni geht, auf den Salzsee, macht man viele Fotos. Vielleicht filmt man, heutzutage haben alle Filmkamera dabei. Man könnte darüber ein Buch schreiben. Man bringt das Buch, den Film und die Fotos zu Hause, Familien, Verwandten, Freunden. Die lesen das, die schauen das und begreifen überhaupt nicht, um was es geht. Für mich ist es ein bisschen wie die Liebe. Wenn man das bis jetzt nicht erfahren hat, dann versteht man auch das Buch nicht und den Film nicht und die Fotos auch nicht. Darum, die Liebe ist etwas, das Magic ist. Und der Salzsee von Uyuni, dem Fall auch. Und kommt mal, seht das euch an, geht wieder zurück. Wenn ihr dem Nachbar erzählt, ihr seid auf Machu Picchu gewesen, sagt er, ah, ihr auch. Wenn ihr zurückkommt, dem Nachbar erzählt, ihr seid in Uyuni gewesen, dann sagt er, wo ist das? Ah nein, sag mal, wie hast du das geschafft? Wie hast du so viel Mut zusammengebracht? Obwohl es eigentlich gar nicht viel Mut braucht, auf diesen anderen Planeten zu reisen.
Wir machen natürlich diese Mutprobe und werden die Reise zum anderen Planeten antreten. Und die Radioreisehörer sind hautnah dabei, ohne jedes Risiko, garantiert. Wobei, das einzige Risiko ist die ansteckende Krankheit, die wir hier ständig verbreiten, nämlich Reisefieber. Die beste Reiseshow im Radio. Mit einem Wort, Radioreise. Heute aus dem Abenteuerland Bolivien. Alexander Tauscher mittendrin im Altiplano Südamerikas in der Hochebene. Die beiden Andenstädte Sucre und Potosí schwammen einst im Reichtum und im Silber. Und noch heute kann man auf einer Bergwerkstour erleben, wie aus dem Cerro Rico, diesem reichen Berg, Silber herausgeholt wird, mit einfachsten Mitteln. Tiefe, dunkle Stollen führen ins Innere und schwer beladene Loren werden auf wackeligen Schienen von Hand aus dem Berg geschoben. 12 Stunden pro Schicht. Ein Knochenjob, der heute noch guten Verdienst garantiert. So klingt es in diesem Bergwerk. In Potosí hatten die Spanier eine ganze Münzprägeanstalt gebaut. Millionen von Silbertalern wurden hier für das spanische Königreich geprägt und per Schiff nach Europa gebracht. Naja, ganz zur Freude so mancher Seepiraten, die es auf diese Münztransporte abgesehen hatten. Sucre war schon damals der Verwaltungssitz. Hier lebten die besseren Leute in schickeren Häusern. Die Altstadt von Sucre, seit 1991 UNESCO-Weltkulturerbe, profitiert bis heute von diesem Stil und gilt als Must-See in Bolivien. Außerdem bilden ja Sucre und Potosí die ideale Streckenführung, um zum größten Salzsee der Welt weiterzufahren, dem Salar de Uyuni. Und hat man Uyuni erst einmal erreicht, kann man noch einen draufsetzen mit einer Jeep-Allradtour entlang der sogenannten Lagunenroute. Das empfiehlt uns Marc Birchler und uns begleiten dazu musikalisch noch die Jungs von Vairas, die von ihrem Land am See Uyuni singen.
Potosí war früher wahnsinnig berühmt. Potosí hat den Cerro Rico, einen alten Vulkan, der das größte Silbervorkommen war, das die Menschheit jemals gefunden hat, bis heute. In Spanien gibt es bis jetzt noch einen Ausdruck, Valle un Potosí. Das heißt, wenn ein Ferrari vorbeifährt, dann sagt man Valle un Potosí. Der ist ziemlich teuer, das Teil, ja. Potosí war die Minenstadt. Sucre war die Stadt der Verwaltung. Darum ist viel Geld nach Sucre geflossen. Sucre und Potosí sind beides Städte, die Weltkulturerbe sind. Sucre für die Architektur, darum ist sie so hübsch, für mich die schönste Stadt von Bolivien, und Potosí für die Geschichte. Ich sage, damit man nach Uyuni geht, was ich sage, ist ein Muss für Bolivien, unser touristischer Hotspot, obwohl es nicht viele Touristen da hat, im Verhältnis für die Größe. Aber trotzdem ist Uyuni auf 3600 Meter. Die Tour 3 Tage rundherum kann bis knapp auf 5000 Meter gehen. Eigentlich ist es gut, wenn man Santa Cruz ankommt, auf 500 Meter. Dann langsam mal nach Sucre kommt, 2800 Meter, 2 Nächte hier schläft, dann Potosí mal die Höhe ausprobiert, dann eine Nacht schläft, Potosí besucht, die Geschichte hört, vielleicht die Mine besucht und dann nach Uyuni geht, und bis dann hat man meist keine Probleme mehr mit der Höhe und verträgt die gut und dann eben den anderen Planeten besucht, der auf der Erde zu finden ist, und dort eine 3-Tagestour bucht, die bis in die Spitze von Bolivien runtergeht. Unten an der Spitze ist die grüne Lagune. In der Mitte auf halbem Weg, wo man meistens übernachtet, ist die rote Lagune. Da gibt es noch andere kleine Lagunen, die je nachdem Farben haben.
Si tus padres ya me odian, es por mi mala culpa. Si las historias no silban, es por tu gran ausencia. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago.
Die Lagunen haben Mineralien drin, haben Plankton drin, die geben die Farbe, werden mit Wind oder ein bisschen Sonneneinstrahlung noch stärker, verstärkt die Farben. Und die meisten Lagunen, abgesehen von der grünen, die Arsen drin hat, alle anderen haben Flamingos meistens. Die 3-Tagestour, manchmal würde ich auch fast sagen, ist eine Safari in Südamerika. Da könnte man den Puma sehen, den gibt es da oben. Man sieht auf jeden Fall Flamingos. Man kann auf jeden Fall Vicuñas sehen, das sind die wilden Lamas. Man sieht das Vizcacha. Vizcacha ist das größte Chinchilla, das es gibt. Und so sieht man eigentlich einige Tiere. Aber abgesehen von den Tieren, was mir gefällt, geografische Landschaften. Verrückte Dinge, ja. Vulkane ohne Ende, kann man fast nicht zählen. Einer, der sicher immer aktiv ist, der Loyagüe. Und dann fährt man durch die Vulkane an Lagunen, Flamingos, Vicuñas, Chinchillas vorbei. Immer unbefestigte Straßen von Uyuni aus, aber zum Teil nicht mal Straßen. Einfach Pisten irgendwo durch die Wüste brettern. Aus Witz sage ich immer, wenn Indiana Jones noch leben würde, dann lebt er in Bolivien, weil hier haben wir noch das letzte Abenteuer. Ja, natürlich ist dann schon Abenteuer. Man ist 3 Tage wirklich weg. Also das nächste Spital ist sehr weit weg. Manchmal halt auch in Bolivien, die Infrastruktur lässt zu wünschen übrig, von einem europäischen Niveau aus gesehen. Vielleicht auch die Sauberkeit einer Toilette darf auch mal zu wünschen übrig lassen. Das sind Teil des Abenteuers, sage ich immer. Aber klar, auch das Auto kann Platten haben, man kann stecken bleiben, man muss die Höhe ertragen. Tagsüber hat man wahnsinnig schön warm, die Sonneneinstrahlung ist extrem stark. Man kann kurzen Hosen unterwegs sein, ein T-Shirt. Und sobald die Sonne untergeht, kann es bitter kalt werden. Juli, August bis minus 20 Grad, locker da oben. Und am Tag trotzdem 12 Grad im Winter, im Sommer 24 Grad. Adventure von dem. Man isst sicher ein bisschen Staub auf der 3-Tagestour, das kommt man nicht drum herum. Solches Adventure kriegt man in Europa sehr schwer.
Ja, gegen dieses Abenteuer sind die Schweizer Alpen ein gemütliches Hügelland zum Spazieren, denke ich mal. Abenteuer pur also in Bolivien. Wir lassen gleich Mitreisende nach dieser 3-Tagestour im Allrad-Jeep von ihren Erlebnissen erzählen. Das ist heute sogar richtig RIAS 2, nämlich eine Reise im Allradstudio mit dem Radioreisefahrer Alexander Tauscher auf Abenteuerrouten in den Anden Boliviens. Wir sind in Uyuni gestartet und fahren nun gedanklich drei Tage lang im Allradfahrzeug entlang der sogenannten Lagunenroute. Querfeldein bis auf fast 5000 Meter Höhe, bis kurz vor die chilenische Grenze. Wir erleben dabei farbige Lagunen, in denen Flamingos leben, und fahren entlang mächtiger Vulkane durch staubige Ebenen, vorbei an Felsformationen bis zu dampfenden Geysirfeldern. Übernachtet wird in Refugios, teils auch mit heißen Quellen vor der Türe. Ganz toll. Alles ist bestens organisiert, inklusive Verpflegung, und die Speicherkarten der Kamera sind am Ende dieser 3-Tage-Tour prall gefüllt. Ein Abenteuer, das Kirsten und Helen bereits vor 20 Jahren das erste Mal unternommen hatten. Jetzt, nach 20 Jahren, waren die zwei erneut dabei und erzählten uns von ihren Eindrücken, 20 Jahre nach dem ersten Südamerika-Erlebnis. Wir hatten sie unter anderem gefragt, welche Tipps sie für Nachahmer haben und was die Highlights dieses Mal nach 20 Jahren waren.
Genauso wie vor 20 Jahren, was die Natur angeht. Das fand ich schon mal total interessant, weil wir haben eigentlich gedacht, es ist total kommerzialisiert. Aber wenn man da oben ist, es verläuft sich einfach alles. Also man sieht zwar 3-4 Jeeps irgendwo auf der Strecke, manchmal ist man im Staub da drin, aber ansonsten war das wie früher, wie vor 20 Jahren. Und das sieht man eigentlich relativ selten. Eigentlich hat sich hier viel verändert in Südamerika, und das fanden wir, hat sich gar nicht verändert. Und es ist einzigartig, man kann das gar nicht anders beschreiben, weil diese Uyuni, wenn man da auf diesem harten Salz steht mit diesen, was sind das für Muster? Sechskantmuster, ne? Wahnsinn. Also ich habe die Drohne dann steigen lassen, weil das einfach auch nochmal eine Vogelperspektive, nochmal eine ganz andere war, die wir auch noch nicht kannten. Die hatten wir vor 20 Jahren logischerweise nicht, die Drohne. Und diese Weite, das Licht, diese Salzstrukturen, wenn man da mal richtig ins Detail geguckt hat.
Das war super. Also, und dann diese ganz runde Kreise. Dann konnte man sehen, das kommt von unten und das formt im Salz dann
eine Spirale.
Mhm. Und dann haben wir tolle Salzformationen.
Ja, die waren ganz millimeterdünne Schichten. Das war wirklich toll.
Das war wirklich toll, die zu fotografieren und zu gucken.
Diese Fahrt über diese Salzpfanne, das ist einfach was ganz Besonderes. Die Insel hat sich auch verändert. Vor 20 Jahren gab es keine Gebäude auf dieser Insel. Aber ansonsten ist es natürlich diese Kakteen, die tausende von Jahren alt sind in dieser Höhe. Also einfach fantastisch. Und dann fanden wir, wie immer, es ist einfach diese Vulkanlandschaft. Also man fährt, wie viele Vulkane, an wie vielen fährt man vorbei? Ich würde sagen, 30, 40, man sieht ja überall diese Gipfel. Und jeder hat eine andere Farbe. Das ist immer eine andere Farbkombination. Die Flamingos zwischendrin, diese Lagunen zwischendrin, immer mal eine Salzpfanne zwischendrin. Dann fährt man da durch diese Flussläufe, diese ausgetrockneten Flussläufe. Der Himmel blau. Ansonsten war es kalt und windig am Nachmittag. Das hat uns sehr gut, das haben wir gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Das muss normal sein, dass am Nachmittag der Wind kommt. Aber ansonsten diese Farben von dieser Laguna Colorada, super. Also ich kann mich vor 20 Jahren nicht an diese Laguna erinnern, weil ich war höhenkrank damals. Deswegen war es so schön, dass wir es auch noch mal sehen konnten. Ich kann mich auch an den Geysir nicht erinnern, also an das Feld, weil da war ich auch noch höhenkrank. Das fanden wir toll, ne? Das hatte irgendwie was von der Unterwelt. Dieser Sound, der da rauskam, dieses Gerausche und dieses Geblubbere, toll. Also Helen hat da noch im Dampf gestanden. Das hatte was, ne? Irgendwie.
Ja, ja.
Das sah aus, als wenn wir auf dem Mond oder auf einer Marsstation waren. Das war toll. Aufgänge waren fantastisch, fand ich. Dieses eisige Wasser da noch und diese Ruhe, diese Stille, die da oben ist. Man hört ja gar nichts. Man hat ja bis auf die Flamingos keine Vögel oder irgendwas. Soll da oben Pumas geben? Gesehen habe ich sie leider nicht. Wir haben ein paar Guanacos gesehen und Vicuñas. Aber ansonsten ist es eine Wahnsinnsstille da oben. Wie hoch waren wir am höchsten Punkt? 4800 Meter.
Wir waren gerüttelt und geschüttelt, also besonders auf dem Rückweg. Also bei dem Tour war das wirklich gut. Und das war gut organisiert, also es war kein Problem. Und die Geysire haben wir vorher nicht gesehen, vor 20 Jahren waren wir nicht da. Das war super, es war wirklich super schön.
Ich würde mich informieren bei dem Hotel, wen würden die empfehlen, und ich würde auf jeden Fall einen Preisvergleich machen. Weil ich hatte das Gefühl, dass die Touren, die machen ja alle das Gleiche, dass da doch irgendwie Preisunterschiede sind. Ich denke auch, wenn man mit 6 Leuten maximal in so einem Jeep sitzt, dass man vielleicht auch gucken will, mit wem man dann unter Umständen diese Tour macht. Wir hatten in der Gruppe, wir hatten eine sehr homogene Gruppe, und das hat auch richtig Spaß gebracht. Und ansonsten denke ich mal, es kommt wahrscheinlich auf die Jahreszeit ein bisschen drauf an,
wie kalt
es ist und was was man selbst an Klamotten mitbringt, das muss man dann abwägen. Eine Wärmflasche würde ich mitnehmen. Wir hatten eine Wärmflasche mit, weil Heißwasser kriegt man abends für die warmen Füße und ansonsten, ja, Kameras.
Kameras und ich würde sagen Mikrofone, weil wir eben die Welt mit den Ohren entdecken, aber natürlich auch die Bilder fürs Auge bieten. Wir hatten es ja kurz von Marc Birchler bereits gehört, tagsüber in kurzen Hosen kann man sein und nachts kann es bis minus 20 Grad kalt werden. Also das klingt nach einem sehr, sehr gut präparierten Reisekoffer. Wir fragen gleich noch nach, wann denn die beste Reisezeit für Bolivien ist. Und weil selbst mein reiseerfahrener Bruder in Südamerika ziemlich mit der Höhenluft zu kämpfen hatte und die ersten Tage mit Kopfschmerzen im Bett lag, also mein Tipp, alles langsam angehen lassen und ausreichend trinken und die kleine Reiseapotheke unbedingt mit dabei haben. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute das Abenteuer Südamerika, eine Tour durch Bolivien. Save the best for last. Zum Schluss kommt er, der Höhepunkt unserer Entdeckungstour. Es geht nämlich auf eine riesige, gleißend weiße Fläche, über 10.000 Quadratkilometer groß, aus purem Salz. Es geht auf den Salar de Uyuni, den größten Salzsee der Welt. Wie sagte Marc Birchler so treffend, wie auf einem anderen Planeten. Die ausgetrocknete Salzpfanne mit bizarren Kristallstrukturen, meterdickes Salz, auf dem Autos und LKW fahren, am Rande Hotels und Gebäude aus puren Salzsteinen. Wer Bolivien bereist, muss einmal unbedingt auf diesen Salar de Uyuni gewesen sein. Ein unvergessliches Erlebnis. Von Uyuni aus werden Tagestouren, aber auch Ausflüge mit Übernachtung auf dem ausgetrockneten Salzsee angeboten. Marco erzählt uns gleich, wann denn die beste Reisezeit ist, um diesen salzigen Planeten zu erkunden. Ein Planet, der schon so manch einen Abenteurer in seinen Bann gezogen hat.
Also die Geschichte ist, dass der erste Tourist, der jemals nach Uyuni gekommen ist, Neil Armstrong war. Der hat vom Mond aus, vom Weltall aus auf die Erde geschaut. Die haben ja keinen Google Earth gehabt, die haben nur Karten gehabt und sagt, was ist der weiße Fleck mitten in Südamerika? Wenn ich zurückgehe, dann will ich den besuchen. Dann hat er den besucht, mal angeschaut, was das ist. Er hat schon gemerkt, das kann kein Gletscher sein von da oben oder so. Es ist unglaublich, der ist riesengroß und einfach flach. Man sieht die Erdrundung auf dem Salzsee, hat Inseln auf dem Salzsee, 37 Inseln. In der Mitte ist Incahuasi, die ist eigentlich eine Vulkaninsel aus schwarzem Basaltgestein. Über dem schwarzen Basaltgestein sind alte Korallenriffe, weiße, und darauf stehen Kakteen, die 10 bis 13 Meter hoch sind. Die wachsen ungefähr einen Zentimeter pro Jahr. Ein Meter ist 100 Jahre, 10 Meter sind 1000 Jahre. Ja, das sind ein paar alte Burschen, die da rumstehen. Unglaublich beeindruckend. Man hat wirklich das Gefühl, man ist irgendwo Star Wars auf einem anderen Planeten. Das ist 30 Meter Salz. Unten dran hat es eine Lehmschicht, darum konnte das nie abfließen. Das ist eine Salzpfanne und das Wasser verdunstet. War eigentlich noch altes Brackwasser vom Meer. Zuerst mal für das erste Salz, aber nachher auch von Vulkanen, vom Gestein fließt jedes Jahr Wasser hinein. Da gibt es die Regenzeit, Januar, Februar, März. Und da kann er mit Wasser gefüllt sein. Da er so flach ist, hat er nur wenig tiefes Wasser, oder wenn es wieder verdunstet, wird es immer weniger tief. Man fährt dann auf dem Salz mit dem Wasser unter den Rädern. Wenn er Wasser hat, kann man natürlich spektakuläre Fotos machen. Wenn ihr dann das zweite Mal nach Bolivien kommt, dann könnt ihr gerne kommen, wenn wir die Regenzeit haben, um da mal den Salzsee mit Wasser zu sehen. Kommt in der Trockenzeit, die dauert vom April bis November, Dezember sicher. Wir haben 9 Monate strahlend stahlblauen Himmel. Wenn dann auf dem ganzen Salzsee, der komplett flach ist, 3 cm Wasser sind, dann können die Wellen bei extremem Wind höchstens 5 cm hoch sein. Wenn es aber wenig Wind hat oder gar kein Wind, dann ist er ein Spiegel. Und dann sieht man einfach oben und unten das Gleiche. Das ist ja meistens in der Regenzeit, dann hat es noch ein bisschen Wolken und dann sieht man die Wolken oben und unten. Wenn man dann mit dem Fotoapparat einen richtigen Winkel trifft für die Person, die man aufnimmt, dann steht die im Himmel.
Mensch, was für ein Abenteuer heute. Einmal quer durch Bolivien, vom Titicacasee über La Paz bis hinauf zum Salar de Uyuni. Man kann Bolivien durchaus als Individualtourist bereisen. Busse verbinden nämlich alle wichtigen Städte bequem miteinander. Und vor Ort werden Touren, Ausflüge und Erlebnispakete angeboten, teils auch auf Englisch. Das Improvisationstalent und die Lebensfreude der Bolivianer ist einfach beeindruckend. Ein abwechslungsreiches, buntes, ehrliches und noch recht günstiges Reiseland, voller Tradition und zugleich weltoffen. Wir bieten von Bolivien aus etliche Anschlussreisen an und das teilweise auch auf den Fersen von Britt und Fred. Wir haben nämlich Sendungen aus Kolumbien, aus Peru, aus Argentinien und Chile. Alles zu hören und zu sehen unter www.radioreise.de. Hier auch die tollen Fotos aus Bolivien in unserem Blog www.radioreise.de und überall da, wo man auch in Südamerika gute Podcasts finden kann. Und ich weiß, dass wir auch in Südamerika Hörer im Netz haben. Juan sei hier stellvertretend gegrüßt. Und damit geht die Flaschenpost über den Atlantik und den Pazifik. Der Radioreisegruß aus Bolivien in die große, weite Radioreisewelt. Ich sage goodbye, au revoir, hey, ciao, farewell, tschüss, au wiederloge, servus, das wir sagen natürlich auch tobe bachanya, güle güle, marhaba und shalom und natürlich adios.
Ich bin Gerd aus La Paz, hallo und ich wünsche euch viel Spaß mit der Radioreise von Alex.
Mi nombre es Jorge y se lo les deseo feliz viaje. Espero que vuelvan bien a su país de aquí del Eje del Sol.
Grüezi miteinander. Ich bin Marco, lebe in Sucre, Bolivien und ihr hört die Radioreise mit Alex.
Adios, amigo. Adios, goodbye.
Adios, amigos und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.